Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Viele Fragen sind noch offen im Bilanzskandal rund um Wirecard. Einige davon sollten heute geklärt werden in einer Sondersitzung des Finanzausschusses. Details dazu hören Sie gleich und wir sprechen mit dem Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, der für die FDP im Finanzausschuss sitzt. Seit dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fabrik bei Gütersloh sind die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie einmal mehr zum Thema geworden. Heute hat die Bundesregierung nun das Aus für Werkverträge beschlossen. Auch darüber sprechen wir. Ebenso wie über die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. Denn heute gab es auch die endgültige Bestätigung, dass ein Teil der US-amerikanischen Truppen aus Deutschland abgezogen wird. Wir schauen außerdem auf die islamische Pilgerfahrt, den Hadsch, der heute unter veränderten Bedingungen begonnen hat. Heute sollte ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht werden beim Thema Wirecard. In einer Sondersitzung des Finanzausschusses wurden Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier befragt. Dabei ging es nicht nur um eine mögliche Reform der BaFin, es stand vor allem die Frage im Raum, wie so ein Skandal bei einem DAX-Unternehmen trotz einiger Hinweise so lange unentdeckt bleiben konnte. Längst wird von Seiten der Opposition über einen Untersuchungsausschuss nachgedacht, doch Grüne und FDP wollten erst einmal die Befragung der Minister abwarten und die wurde länger als gedacht. Theo Gers.
Die erste Putzkolonne zog schon mit dem Staubsauger durch den Bundestag, als Olaf Scholz am Abend sein Resümee über die Befragung durch den Finanzausschuss zog.
Das war eine gute, notwendige Diskussion mit vielen Details.
So Olaf Scholz, nachdem er insgesamt 4 Stunden von den Abgeordneten gegrillt worden war über die Mutter aller Fragen im Wirecard-Skandal. Wie konnte es passieren, dass dieser Konzern jahrelang unter dem Radar der deutschen Finanzaufsicht BaFin hindurchflog, ohne dass von den krummen Geschäften etwas auffiel?
Das kann ja keiner erklären. Und insofern kann auch Herr Scholz das nicht erklären,
sagte hinterher ein ernüchterter Fabio De Masi. Der Abgeordnete der Linkspartei stand mit dieser Meinung nicht allein.
Wir haben heute viele Fragen gestellt. Aber noch nicht auf alle Fragen eine Antwort,
sagte hinterher auch Hans Michelbach, CSU, und hielt eine Grafik mit der Konzernstruktur von Wirecard in die Kameras. 56 Tochtergesellschaften habe der DAX-Konzern gehabt, nur eine davon, die Wirecard Bank, sei von der BaFin geprüft worden. Das nähre den Verdacht, die unbedeutende Bank sei nur eine Tarnfirma gewesen, damit in den anderen 55 Wirecard-Töchtern über Jahre die krummen Geschäfte laufen konnten. Extrem unzufrieden in puncto Aufklärung auch Florian Tonka, FDP.
Olaf Scholz hat viel über die Verantwortung aller anderen gesprochen, der Wirtschaftsprüfer. Und er hat auf angeblich zu enge Regeln für seine Finanzaufsicht verwiesen. Aber in Wahrheit ist er der Frage ausgewichen, warum ausgerechnet die mächtige, starke Finanzaufsicht mit ihren Ermittlungsbefugnissen nicht reagiert hat. Die BaFin hätte reagieren können bis hin zur Hausdurchsuchung, zur Beschlagnahme von Beweismitteln wie Festplatten oder Dokumenten und Aktenordnern. Das ist nicht passiert und warum das nicht passiert ist, das hat Olaf Scholz heute gerade nicht ausgeführt.
Der in Erklärungsnöten steckende Finanzminister blieb vielmehr und das enttäuschte nicht nur Florian Tonka bei seiner bisherigen Verteidigungsstrategie. Zurückgeschaut wird dabei nur ganz kurz.
Das, was zu tun war, ist getan worden,
hatte Olaf Scholz schon morgens in der ARD versichert. Nach einem Eingeständnis, es seien Fehler bei der Aufsicht über Wirecard gemacht worden, klang weder das noch das Motto, mit dem der Finanzminister seit Tagen versucht, sich an der Spitze der Aufklärung zu positionieren.
Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen und dafür zu sorgen, dass alle Sachen geklärt werden und natürlich gesetzgeberische Reformen voranzutreiben.
Genau so präsentierte sich Scholz auch in und nach der Befragung durch den Finanzausschuss. Er sei entschieden dafür, nach dem Wirecard-Skandal jetzt die Instrumente der Finanzaufsicht zu schärfen. Und die Betonung liege dabei auf dem Jetzt, so Olaf Scholz.
Wenn wir Widerstände überwinden wollen, dann gelingt es nur jetzt in diesem Moment und nicht in 6, 7, 8 oder 9 Monaten. Und darum ist jetzt der Zeitpunkt für die notwendigen Reformen.
Dass es Reformbedarf gibt, bestreitet keiner der Abgeordneten im Finanzausschuss. Sie als Fachleute wollen aber nicht wieder etwas falsch machen und deshalb vorher genau wissen, was falsch gelaufen ist. Deshalb rückt ein Untersuchungsausschuss immer näher. Florian Tonka:
Ich werde meiner Fraktion, der FDP-Fraktion, empfehlen, dass wir das über einen Untersuchungsausschuss machen. Wir würden auf die Linkspartei und auf die Grünen zugehen, um das gemeinsam auf den Weg zu bringen, denn dafür braucht es ein Viertel der Abgeordneten.
Auch bei den Linken trommelt der Fraktionsvize Fabio De Masi schon seit Tagen für diesen Untersuchungsausschuss. Und in der AfD gibt es ebenfalls dafür viel Sympathie, doch die wird nicht gefragt. Es hängt damit an den Grünen und die zögern noch. Sie sehen keine Blockadehaltung in der Regierung, so die Abgeordnete Lisa Paus.
Von daher gebe ich bisher noch der Bundesregierung deutlichen Kredit dafür, dass wir gemeinsam diese Aufarbeitung vorantreiben. Wenn das gemeinsam gelingt, dann brauchen wir keinen Untersuchungsausschuss. Sollte das nicht gelingen, dann werden wir selbstverständlich einen brauchen.
Und dieser Untersuchungsausschuss hätte dann das Zeug, einem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz den Wahlkampf zu verhageln.
Der Bericht von Theo Gers. Und dazu spreche ich jetzt mit Frank Schäffler, Bundestagsabgeordneter der FDP und Mitglied im Finanzausschuss. Guten Abend, Herr Schäffler.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Wir haben es gerade gehört. Bundesfinanzminister Olaf Scholz meinte nach der Befragung heute, es war eine gute, notwendige Diskussion mit vielen Details. Stimmen Sie dem zu?
Ja, er hat natürlich im Wesentlichen um das Thema herumgesprochen und hat ja nicht seine eigene Verantwortung auch gesucht. Und das muss jetzt klar aufgeklärt werden. Dafür war er viel zu schmallippig in der Sitzung. Er hat nichts gesehen, nichts gehört und nichts gesagt letztendlich. Und das werden wir ihm jetzt nochmal nachweisen, dass er das anders machen muss.
Die Sitzung ging ja dann doch deutlich länger als ursprünglich noch vermutet. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn heute gewonnen?
Ganz interessant war heute Abend, dass die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung da war, die ja in diesem Bilanzprüfungsverfahren in der ersten Stufe von der BaFin beauftragt wurde. Und die hat gesagt, ja, sie hätte das gar nicht gekonnt. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass sie keine forensische Prüfung, also eine detaillierte Prüfung der Belege und so weiter machen kann, sondern dass sie eher buchhalterisch die Bilanzen prüft. Und das ist etwas, was die BaFin hätte wissen müssen und das Finanzministerium. Sie hätten sich das Verfahren von Anbeginn an schon spätestens im Februar 2019, als die Financial Times Berichte da waren, hätte sie das Verfahren an sich ziehen müssen. Und das muss man der BaFin und dem Finanzminister vorwerfen. Das haben sie nicht gemacht, sondern haben es formal sicherlich erstmal richtig behandelt, aber es war der Sache nicht gerecht.
Jetzt hat Olaf Scholz ja auch einen Aktionsplan vorgelegt, damit sich so ein Fall Wirecard nicht wiederholt. Wie bewerten Sie den?
Das muss man im Detail sehen, da ist er ja noch sehr unverbindlich, das ist ja auch noch nicht in der Regierung abgestimmt. Aber ich würde lieber eins nach dem anderen machen. Erstmal muss man klären, wo die Verantwortlichen auch liegen, in der BaFin, im Finanzministerium. Denn irgendeiner muss das natürlich hinterher auch umsetzen. Und wenn man dann den Bock zum Gärtner macht, dann sind das die Falschen, die wir beauftragt haben. Also jetzt muss es erstmal untersucht werden, wie konnte es überhaupt zu diesem Fall kommen, bevor man jetzt gleich Gesetze ändert.
Sie hatten ja auch bereits im Vorfeld der heutigen Sitzung eine Kumpelwirtschaft zwischen Finanzministerium und Finanzwelt angeprangert, in eine zu enge Verbandelung mit Wirecard. Das betraf vor allem den Staatssekretär Jörg Kukies. Wie ist das denn heute im Ausschuss besprochen worden?
Ja, auch das muss thematisiert werden. Auch da sind Antworten schuldig geblieben, denn man muss ja sich überlegen, während der KPMG-Bericht erstellt wurde, während die BaFin auf Bilanzmanipulation und auf Insiderhandel auch gegen die Wirecard AG untersucht hat, hat Staatssekretär Kukies einen Termin bei Herrn Braun, beim CEO von Wirecard, gemacht und hat mit ihm darüber gesprochen. Das ist gar nicht seine Aufgabe, sondern das wäre eine Aufgabe der BaFin gewesen, aber nicht die Aufgabe des Finanzministers. Und diese Kumpelei, die ist Teil des Problems und deshalb ist es auch das Problem von Finanzminister Scholz, denn es ist sein Staatssekretär, den er durch die Gegend schickt.
Kam das heute auch zur Sprache, dieses konkrete Treffen?
Ja, natürlich. Ich habe das thematisiert, inwieweit er anschließend von Cookies darüber informiert worden sei. Und da hat er gesagt, er sei nicht informiert worden. Und da muss man sich natürlich auch fragen, was macht der Staatssekretär an dieser Stelle? Kann der einfach nur seine eigenen Gespräche führen, ohne Protokoll zu schreiben und gleichzeitig, Ermittlungen vorweggreifen?
Jetzt war auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute vor Ort und hat sich erklärt. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, das ist ja eine Retourkutsche der SPD in diesem Prozess. Die CDU setzt Scholz mit unter Druck. Sie haben das in der Vorberichterstattung ja deutlich gemacht. Und die Retourkutsche ist, dass die SPD Herrn Altmaier mit herangezogen hat. Aber ich würde mal sagen, dass Altmaier da in dieser Frage nicht richtig betroffen ist. Denn sie hat ja letztendlich nur als Wirtschaftsministerium ja die Rechtsaufsicht über die APAS, also über die Bilanzprüfer, und deshalb ist das eine andere Nummer. Ja, Scholz hat die Fachaufsicht über die BaFin. Er ist verantwortlich. Es ist seine oberste Bundesbehörde, die hier versagt hat, und deshalb muss er sich das auch anrechnen lassen.
Ihr Parteikollege Florian Tschonka, wir haben es gerade im Bericht gehört, der setzt sich weiter für einen Untersuchungsausschuss ein. Sehen Sie das jetzt nach diesem Tag ebenfalls als jetzt notwendiges Mittel?
Ja, ich habe das schon im Juni damals gefordert. Ich glaube, es stellen sich hier so viele Fragen, die man jetzt nicht in einer Sitzung abhandeln kann, auch wenn wir heute 7 Stunden getagt haben, sondern da muss man auch ja die umfassenderen Rechte eines Untersuchungsausschusses zur Anwendung bringen. Und das ist das Instrument der Opposition. Und ich hoffe, dass die Grünen hier springen und nicht rumtaktieren, sondern dass sie auch am Ende mitmachen.
FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Finanzausschuss Frank Schäffler über die heutige Befragung von Olaf Scholz und Peter Altmaier im Fall Wirecard. Vielen Dank für Ihre Zeit zu fortgeschrittener Stunde, Herr Schäffler.
Vielen Dank, Herr Potthoff.
Seit Wochen wird spekuliert, wie viele SoldatInnen ziehen die USA aus Deutschland ab. Immer wieder hat der US-Präsident Trump in der Vergangenheit damit gedroht, wegen vermeintlich zu geringer Verteidigungsausgaben von Deutschland zum Beispiel. Jetzt hat US-Verteidigungsminister Esper die Pläne offiziell vorgestellt und die Veränderungen sind größer als gedacht. Statt einem Abzug einiger Einheiten wird es eine größere Umstrukturierung geben, eine Art strategische Neuausrichtung. Die wird die Amerikaner viel Geld kosten, könnte schon in wenigen Wochen losgehen und darf erneut auch als klares Zeichen an Deutschland gewertet werden. Aus Washington berichtet Thilo Kössler.
Diese Pressekonferenz geriet US-Verteidigungsminister Mark Esper im Auftrag seines Präsidenten zur Generalabrechnung mit dem deutschen Bündnispartner und zu einer Zwischenbilanz der völlig zerrütteten deutsch-amerikanischen Beziehungen nach fast 4-jähriger Amtszeit Donald Trumps. Er wolle über die künftige Präsenz der US-Truppen in Europa informieren, teilte Esper mit, und auf strategische Überlegungen eingehen, die von Donald Trumps Entschluss beschleunigt worden seien, die Präsenz der US-Truppen in Deutschland zu reduzieren.
Today we want to update you on the status of our US-European Command review, which was accelerated with the President's decision in early June to reduce our footprint in Germany.
Als wolle er zunächst von der Tragweite der Entscheidungen ablenken, erklärte Esper, dass sich die Größe, die Zusammensetzung und der Charakter der US-Truppen in Europa in der 71-jährigen Geschichte der NATO schon oft geändert hätten.
It is important to note that in NATO's 71-year history, the size, composition and disposition of US forces in Europe has changed many times.
Um dann zum Kern der Sache zu kommen, dem Abzug von insgesamt 11.900 US-Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, aus Standorten vor allem in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Bayern.
The current EUCOM plan will reposition approximately 11.900 military personnel from Germany.
Das sind noch einmal 2.400 Soldaten mehr als bereits im Juni von Donald Trump angekündigt. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Die USA ziehen auch ihr europäisches Hauptquartier aus Stuttgart ab und verlegen es ins belgische Mont, teilte Esper mit.
The United States headquarters will be consolidated in locations in Europe outside of Germany.
Das US European Command ist das Hauptquartier des regionalen US-Militärkommandos für den gesamten europäischen Raum zwischen Arktis und Kaukasus. Auch das Afrika-Kommando will Donald Trump aus Deutschland abziehen. Der Standort Deutschland soll nach dem Willen des amerikanischen Präsidenten seine zentrale strategische und sicherheitspolitische Bedeutung verlieren. Eine unverhohlene Strafaktion für einen Bündnispartner, der nach Ansicht Donald Trumps seinen finanziellen Verpflichtungen zur eigenen Verteidigung nicht nachkommt und mit nur 1,38% seines Bruttosozialproduktes unter den geforderten 2% für Verteidigungsausgaben zurückbleibt. Wir sind zum Schutz Deutschlands dort und Deutschland muss zahlen, erklärte Trump in einer seiner gefürchteten Spontanpressekonferenzen vor laufenden Hubschrauber-Rotoren. Das stimmt zwar nicht ganz, weil die US-Truppen auch aus ureigenen strategischen und politischen Interessen in Deutschland und Europa sind. Aber Trump beharrt darauf. Deutschland schuldet der NATO Milliarden und ist ein säumiger Zahler. Das alles wirkt wie eine politische Generalabrechnung mit einem Bündnispartner, den Donald Trump noch nicht einmal informierte, als er im Juni die Abzugspläne bekannt gab. Jetzt soll also die Gesamtzahl der in Deutschland stationierten Truppen von 36.000 auf 24.000 reduziert werden. 6.400 Soldatinnen und Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, 5.600 sollen innerhalb Europas verlegt werden, nach Italien, Belgien, möglicherweise auch nach Polen und in die baltischen Staaten. Das alles, um die NATO zu stärken, Russland abzuschrecken und den Alliierten zu versichern, dass die USA zu ihren Bündnisverpflichtungen stehen, wie Mark Esper versicherte. Genau das wird selbst in republikanischen Kreisen bezweifelt. In einem Brief warnten republikanische Abgeordnete Donald Trump unlängst davor, die nationale Sicherheit der USA zu gefährden. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Der erforderliche Milliardenbetrag zum Umbau der US-Truppen in Europa könnte vom Kongress verweigert werden. Und sollte Donald Trump die Wahl verlieren, könnte sein Nachfolger ohnehin sofort die Notbremse ziehen.
Aus Washington Thilo Kössler. Schon nachdem die Überlegungen zum Truppenteilabzug Anfang Juni bekannt geworden waren, hatte es aus der deutschen Politik Kritik an dem Vorhaben gegeben. Und auch nach der endgültigen Entscheidung gibt es nur wenig Verständnis für die Entscheidung der Amerikaner. Markus Pindur.
Für die vom Truppenabzug betroffenen Regionen in Deutschland ist es ein großes Problem. Beispiel Spang-Dahlem in Rheinland-Pfalz. Vom dortigen Luftwaffenstützpunkt wird wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Das dort stationierte Geschwader von F-16-Kampfflugzeugen soll inklusive Technikern und Unterstützungskräften abgezogen werden. Für die strukturschwache Eifelregion wird das erhebliche wirtschaftliche Folgen haben, so der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz, SPD. Dabei hätten sich Deutschland und Rheinland-Pfalz stets als verlässliche Partner erwiesen. Lewenz wies allerdings im ZDF auch darauf hin, dass der US-Kongress zunächst die für einen Abzug nötigen Mittel bewilligen muss.
Der Kongress war bisher skeptisch in den Dingen, die angekündigt wurden, ob man so viel Geld, wo man eine vollkommen technisch hochstehende Infrastruktur hier in Deutschland hat, ob man US-Steuergeld in dieser Höhe in die Hand nehmen muss, um das an anderer Stelle sozusagen neu aufzubauen. Und hier ist das Geld ein Stück weit in den Sand gesetzt.
In der Tat kann es teilweise Jahre dauern und Milliarden kosten, den Truppenumzug umzusetzen, wenn auch der amerikanische Verteidigungsminister Esper erklärte, man werde so schnell wie möglich damit beginnen. In Bayern betreffen die Pläne unter anderem die Standorte Grafenwöhr und Vilseck, wie das Bundesverteidigungsministerium bestätigte. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder, CSU, bedauerte die Entscheidung der US-Regierung.
Bis heute ist nicht erklärbar und begründbar, warum die USA diese Entscheidung treffen. Natürlich treffen sie die souverän und selbstbewusst, aber dass das gut ist und dass das auch die NATO stärkt und das Verhältnis verbessert, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ein militärischer Nutzen sei nicht erkennbar. Auf Dauer schwäche die Entscheidung die NATO und die USA selbst, so Söder. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Esper in Washington erklärt, dass 6.400 Soldaten aus Deutschland in die USA zurückgeholt und weitere 5.600 in andere NATO-Länder verlegt werden sollen. Das Oberkommando der amerikanischen Truppen in Europa soll von Stuttgart nach Mons in Belgien verlegt werden, wo sich das NATO-Hauptquartier befindet. Stuttgarts Oberbürgermeister Kuhn, Grüne, reagierte ungehalten.
So kann man nicht umgehen. Das ist das Modell des Strafens und Bestrafens. Und will noch mal sagen, unter Freunden ist sowas eigentlich nicht üblich.
Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, CDU, kritisierte den Schritt. Der Truppenabzug führe zu einer Schwächung des Bündnisses, warnte Röttgen in der Augsburger Allgemeinen. Natürlich leisteten US-Soldaten auch einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands. Aber in erster Linie diene Deutschland den USA als logistische Drehscheibe für die eigene internationale Militärpräsenz. Auch die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, Trump wolle Deutschland abstrafen, treffe aber sicherheitspolitisch das westliche Bündnis und damit sich selbst. Lediglich der verteidigungspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Pflüger, begrüßte den Abzug der amerikanischen Truppen. Er, so Pflüger in einer Pressemitteilung, bedauere sehr, dass nicht auch Truppenstandorte in Baden-Württemberg geschlossen würden.
Markus Pindur. Es ist Sommer, merkt man gerade in dieser Woche, und das heißt für viele Menschen, es wird viel gegrillt. Und vielleicht achtet die eine oder andere Person beim Einkaufen gerade besonders darauf, wo das Fleisch herkommt, vielleicht aber auch nicht. Für Konsumenten ist es nicht leicht, sofort zu wissen, unter welchen Bedingungen das Fleisch es bis in den Supermarkt geschafft hat. Spätestens seit den Corona-Ausbrüchen in den Fleischfabriken in diesem Jahr wurde aber wieder einmal deutlich, die Strukturen sind suboptimal und fußen auf billigen Arbeitskräften aus dem Ausland, die unter fragwürdigen Bedingungen zusammenleben und arbeiten. Eine schon lange geforderte Änderung in dem Bereich galt jetzt als unausweichlich und heute hat die Bundesregierung nun das Aus für Werkverträge beschlossen. Volker Fintermer.
Es ist beileibe nicht nur die Corona-Krise, die die oftmals unhaltbaren Zustände in der Fleischindustrie offengelegt hat. Die Gewerkschaften beklagen schon lange eine ausbeuterische Dumpingstruktur durch die zahlreichen Subunternehmen, die kaum kontrolliert wurden und immer wieder neue Umgehungstatbestände geschaffen haben, um der Aufsicht und Kontrolle zu entgehen. Aber es bedurfte dann doch erst der Pandemie und der unkontrollierten Ausbrüche der Infektionen in mehreren Fleisch- und Verarbeitungsbetrieben in Deutschland, bis Arbeitsminister Hubertus Heil mit den heute im Kabinett verabschiedeten Reformplänen zum Zuge kommen konnte.
Wir reagieren damit entschlossen auf Missstände in der Fleischindustrie. Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen in der Fleischbranche ab 50 Beschäftigten ab dem kommenden Jahr sowohl bei der Schlachtung wie der Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Werkvertrags- oder Leiharbeiter mehr beschäftigen dürfen. Diese Tätigkeiten müssen von den eigenen Angestellten oder den von Tochterunternehmen erledigt werden, für die jeweils die gleichen Vorschriften gelten.
Ich will noch mal deutlich sagen, mir geht es um klare Verantwortung in diesem Bereich und das Vertragswirrwarr in diesem Bereich muss beendet werden, weil es auf Kosten der Schwächsten ausgeübt wurde.
Deshalb soll es auch eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung geben und klare Mindestanforderungen für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie eine Mindestquote für die Arbeitsschutzkontrollen. So sollen ab dem Jahr 2026 jährlich mindestens 5% der Betriebe kontrolliert werden, was angesichts der zahlreichen Verstöße immer noch geringer scheint. Dafür aber sind die Länder und nicht der Bund zuständig, weshalb es zu der zeitlichen Verzögerung kommt. Die möglichen Bußgelder werden auf 30.000 Euro verdoppelt, waren zuletzt aber 1994 angepasst worden. Vielleicht auch ein Beleg dafür, dass man lange nicht so genau hinschauen wollte, obwohl über die Missstände schon seit einigen Jahren immer wieder berichtet wurde. Der Arbeitsminister gab sich heute dennoch zuversichtlich und hält auch den Vorwurf der verfassungswidrigen Beschränkung im Wettbewerb mit anderen Branchen für nicht stichhaltig.
Wir haben hier sehr sauber gearbeitet und Regelungen im Kabinett auch abgestimmt, die wir für verfassungs- und europakonform halten, weil wir in dieser spezifischen Branche aus der Wirtschaftsordnung heraus auch spezifische Regelungen treffen müssen.
Die Gewerkschaften begrüßten den Vorstoß des Arbeitsministers.
Die freiwilligen Vereinbarungen und Ankündigungen der Fleischwirtschaft haben nie gewirkt in den vergangenen Jahren. Und deshalb ist es gut und richtig, dass Hubertus Heil jetzt mit gesetzlichen Regelungen durchgreift,
sagt DGB-Vize Anja Piel. Die IG Metall fordert sogar noch schärfere Regeln, vor allem mit Blick auf die geplanten Arbeitsschutzkontrollen. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte die Reform und hofft, dass die Ausnahmen für kleine und mittlere Betriebe das regionale Fleischerhandwerk stärken. Für die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kommen die Kontrollen der Arbeitsbedingungen zu spät. Das könne man schneller machen, sagte sie. Der Wirtschaftsrat der CDU spricht dagegen von einer zu weitgehenden Reform und einer weiteren Belastung für die Wirtschaft.
Volker Fintermann. Schon zu Beginn der Corona-Ausbreitung in Europa versuchten Virologen wie auch PolitikerInnen zu verdeutlichen, das wird ein Kampf, der lange dauern wird. Mindestens Monate, wahrscheinlich weit über ein Jahr. Man warb um Geduld, um Disziplin und Verständnis. Doch in der sowohl für Amtsinhaber wie Bürgerinnen und Bürger völlig neuen Situation gibt es nur eine bedingte Möglichkeit zu einer Gewöhnung an die Lage. Denn die Situation muss ständig neu bewertet und im Detail verhandelt werden. Wie auch jetzt, wenn es zum Beispiel um die Corona-Tests für Reiserückkehrer geht. Ein Bericht von Gudula Geuter.
Die Pandemie ist für alle anstrengend. Die Pandemie nervt zum Teil.
Gesteht Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zu, um fortzufahren.
Aber wenn wir das Erreichte nicht aufs Spiel setzen wollen, dann müssen wir die Disziplin, die wir in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt haben, weiterhaben.
Angesichts steigender Zahlen in Deutschland hatte sich gestern Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, besorgt gezeigt. Sie sind mit ein Grund, warum Bund und Länder sich auf verpflichtende Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geeinigt haben. In Jens Spahns Bundesgesundheitsministerium schreibt man an der Verordnung: Bisher ist geplant, dass die Kosten der Tests, verteilt auf Bund, Länder und gesetzliche Krankenkasse, übernommen werden. Im Radiosender Bayern 2 kritisiert der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank-Ulrich Montgomery, wer in Risikogebiete fliege, solle die Kosten nicht der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten auferlegen. Er betont aber auch:
Wir wollen den Zugang zum Test so niedrigschwellig wie nur irgend möglich machen, damit die Leute diesen Test auch mitmachen und nehmen.
Einige Landesgesundheitsminister hatten sich in der Vergangenheit skeptisch gezeigt angesichts der Eingriffe durch die Tests in Persönlichkeitsrechte. Nun geht die einmalige Pflicht anderen nicht weit genug. Auch Montgomery nicht.
Denn sie können noch in der Inkubationszeit sein. Sie können sich an der Schlange am Flughafen angesteckt haben, im Flieger oder auf der Abschiedsparty am Abend vorher. Und deswegen müssen alle Menschen, die aus Risikogebieten kommen, für meines Erachtens 10 bis 14 Tage in eine häusliche Isolation.
So weit wollen die Länder nicht gehen. Bayern etwa bietet an Autobahnen Testmöglichkeiten an. Wer sie nutzt, soll sich damit von der Quarantänepflicht befreien können. Anders Mecklenburg-Vorpommern. Dort bleibt es auch nach dem Test für 5 bis 7 Tage bei der Pflicht zur häuslichen Absonderung, bis auch ein zweiter Abstrich negativ ist. Auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner weist darauf hin, dass sich ein wirklicher Mehrwert erst bei Wiederholung des Tests ergebe. Das Infektionsschutzgesetz gäbe das her, glaubt der Berliner Staatsrechtsprofessor Christian Waldhoff, der im Deutschlandfunk erläutert.
Das ist natürlich dann ein weiterer Eingriff, der zusätzlich gerechtfertigt werden müsste, der ebenfalls verhältnismäßig sein müsste. Und die Anforderungen würden eher steigen, weil ja der Abstand zur Einreise in das Bundesgebiet größer geworden ist. Aber wenn sich die Lage jetzt dramatisch verschlechtern würde, hätte ich auch da keine Bedenken.
Ob die Kapazitäten dafür ausreichen würden, ist allerdings nicht klar. Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass die Laborkapazitäten geringer sind als bisher vom Bund angenommen. Rücklaufzeiten für Tests würden durch die Belastung länger. Auch der Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst warnt vor Engpässen. Aussichtsreiche Ansätze sieht Bundesforschungsministerin Karliczek unterdessen in der Impfstoffentwicklung bei den Unternehmen BioNTech, CureVac und IDT Biologica. Forschungsmittel aus dem 750 Millionen Euro schweren Sonderprogramm sollen die Arbeit an den Impfstoffen beschleunigen. Dabei warnt die Ministerin:
Wir dürfen an dieser Stelle keine Wunder erwarten. Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass Impfstoffe für die breite Bevölkerung erst frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen.
Mit Daten der AOK hat derweil unter anderem die Technische Universität Berlin nach eigenen Angaben erste bundesweite und bevölkerungsrepräsentative Ergebnisse zur Behandlung von Covid-19 in Deutschland vorgelegt. Demnach ist gut ein Fünftel der Patienten, die mit dem Virus in deutsche Krankenhäuser eingeliefert wurden, verstorben. Mit 53% war die Sterblichkeit bei denen, die beatmet wurden, besonders hoch.
Gudula Geuter berichtete. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Die Bundesregierung hat ein höheres Kindergeld und steuerliche Entlastungen für Familien beschlossen. Vera Wolfskämpf.
Das Kindergeld soll um 15 Euro pro Monat steigen. Schon im vergangenen Jahr gab es 10 Euro mehr. Ein wichtiges Signal, so Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD. Was Familien tagtäglich leisten, sei für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Das sei auch in der Corona-Krise noch einmal deutlich geworden. Auch der jährliche Kinderfreibetrag wird nochmals angehoben. Künftig zahlen Eltern auf knapp 8.400 Euro keine Steuern. Das seien vor allem Steuergeschenke für Besserverdienende und arme Familien stünden weiter im Regen, kritisieren die Grünen. Sie fordern stattdessen eine Grundsicherung für alle Kinder. Das Kabinett hat heute noch weitere steuerliche Entlastungen beschlossen. Für Geringverdiener, der Grundfreibetrag steigt, damit das Existenzminimum steuerfrei bleibt. Für Menschen mit Behinderung, der Pauschbetrag, mit dem spezielle Aufwendungen steuerlich abgesetzt werden, wird verdoppelt. Und für pflegende Angehörige. Auch hier soll ein höherer steuerfreier Pauschbetrag die Belastungen ausgleichen. Alle Änderungen sollen zum Jahreswechsel in Kraft treten. Erst müssen noch Parlament und Bundesrat sie beschließen.
Die EU-Kommission hat für über 60 Millionen Euro das Covid-19-Medikament Remdesivir eingekauft. Ralf Siener.
Ab Anfang August soll die Lieferung des Covid-19-Medikamentes Remdesivir den EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien zur Verfügung stehen. Diese erste Charge deckt aber nur den unmittelbaren Bedarf, betont die EU-Kommission in Brüssel. Weitere Lieferungen werden deshalb vorbereitet. Da sich die Trump-Regierung große Bestände des in den USA produzierten Medikamentes für die nächsten Monate gesichert hat, ist es für die EU-Kommission schwer, eine ausreichende Zahl von Behandlungsdosen zu organisieren. Obwohl das Medikament des US-Herstellers Gilead Sciences an Patienten aus der EU getestet wurde, unter anderem an der Universitätsklinik Köln. Remdesivir kann Studien zufolge bei besonders schweren Fällen von Covid-19 die Überlebenschancen verbessern und die Zeit bis zu einer Genesung verkürzen. Die Zulassung des Medikamentes für die EU erfolgte Anfang dieses Monats in Rekordzeit.
Boeing hat bekannt gegeben, die Produktion des Jumbo 747 einzustellen. Katrin Brandt.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Zuletzt hatte Boeing nur noch wenige Maschinen des Typs 747 gebaut. Nun stellt die Konzernspitze klar, 2022 wird der Riesenflieger nach über 50 Jahren endgültig Geschichte sein. Für Boeing sieht es insgesamt nicht gut aus. Der Absturz der beiden 737 MAX-Maschinen war nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auch eine wirtschaftliche. Und dieses Jahr hat der Konzern wegen der Corona-Krise deutlich weniger Geld eingenommen. Allein im zweiten Quartal wurden Verluste von rund 2,4 Milliarden Dollar, das entspricht rund 2 Milliarden Euro, verbucht, hieß es heute in Chicago. Dave Calhoun, der Boeing-Chef, ist für die Zukunft wenig optimistisch. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrt seien weiterhin schwerwiegend. Das Unternehmen will deshalb insgesamt weniger Langstreckenmaschinen bauen. Vom Dreamliner 787 zum Beispiel werden nächstes Jahr nur noch monatlich 6 Flugzeuge hergestellt.
Und wir kommen zur Börse, wo die AnlegerInnen derzeit in vorsichtiger Stellung verharren. Der DAX bewegt sich kaum. Jan Plate.
Im Moment gilt es an den Finanzmärkten, Geschäftszahlen der Unternehmen zu durchforsten. Wie sind die letzten Monate in der Corona-Krise gelaufen? Und daneben ist dann außerdem natürlich wichtig, welche Ausblicke es gibt. Schließlich wird an der Börse hauptsächlich die Zukunft gehandelt. Nun, beim Chemiekonzern BASF sind die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Aber das Management will weiterhin erstmal keinen Ausblick abgeben. Daraufhin haben Aktien von BASF fast 5% verloren. Für die Deutsche Bank hat sich die harte Arbeit der letzten Monate bezahlt gemacht. Der Umbau kommt voran. Sogar die Stimmung unter den Mitarbeitern ist wieder besser, wie hier und da zu hören ist. Und die Deutsche Bank hat mit der Investmentbankabteilung vom Hin und Her an den Finanzmärkten profitiert. Doch die eigenen Erfolge haben der Aktie heute nur kurz geholfen. Später gab es mahnende Zahlen der britischen Barclays Bank und der spanischen Santander. So haben Deutsche Bank Aktien ins Minus gedreht und schließlich 2,5% abgegeben. Der DAX hat kaum verändert geschlossen, bei 12.834 Punkten. Wie am Abend noch bekannt wurde, hat die deutsche Börse von den Kurskapriolen an den Finanzmärkten weiter profitiert. Im zweiten Quartal sind die Nettoerlöse um 7% auf 777,5 Millionen Euro gestiegen. Insgesamt sind die Zahlen etwas besser als von Experten gedacht.
Die letzten Monate waren für viele Eltern ein Balanceakt. Viele mussten plötzlich anders arbeiten, zum Beispiel aus dem Homeoffice. Die Kinder konnten nicht in die Schule, aber auch sonst kaum woanders hin. Auch Vereinsaktivitäten waren ja zum Beispiel lange stark eingeschränkt. Und so blieben viele Kinder verstärkt zu Hause vor dem Bildschirm hängen. Die Befürchtung gab es schon früh und eine Studie hat das jetzt bestätigt. Der Medienkonsum von Kindern ist während der Corona-Krise gestiegen und verstärkt damit eine bereits vorher schon vorhandene Tendenz. Birte Sönnigsen.
WhatsApp, Fortnite, Instagram, FIFA oder TikTok. Soziale Netzwerke und Games gehören für die meisten Kinder und Jugendlichen längst zum Alltag. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch damit umgehen können, weiß die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung, Dorothee Bär.
Ich kann immer gar nicht so viel damit anfangen, wenn es heißt, dass das alles so die sogenannten Digital Natives sind. Sind die natürlich nicht, weil ein bisschen Wischen macht natürlich noch überhaupt niemanden befähigt fürs weitere Leben.
Das kann zum Problem werden. Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben sich das Online-Verhalten von Jugendlichen bis 17 Jahren genau angeschaut. Für mehr als 85% der Kinder und Jugendlichen gilt, ihr Online-Konsum ist unproblematisch. Aber die Forscher machen sich Sorgen. Aus ihrer Sicht ist das Verhalten von 700.000 Kindern und Jugendlichen riskant oder schon krankhaft.
Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir auch genauer hinschauen,
sagt der Leiter der Studie, Rainer Thomasius. Er nimmt auch die Eltern in die Pflicht. Aus seiner Sicht liegt das größte Problem darin, dass Familien keine klaren Regeln aufstellen. Nur in 50% der Familien ist geregelt, wie lange am Tag gedaddelt werden darf. Welche Apps und Spiele überhaupt genutzt werden dürfen, legt ein Drittel der Familien fest.
Es überrascht mich vor allen Dingen, weil wir ähnliche Ergebnisse schon vor 3-4 Jahren gefunden haben und nichts passiert. Und das ist erschreckend, dass da keine Änderungen erfolgt sind.
Verändert hat sich das Verhalten der Kinder während der Corona-Pandemie. Als Schulen, Vereine und Spielplätze geschlossen waren, wurde deutlich mehr und deutlich länger gesurft und gedaddelt. Im Vergleich zum letzten Herbst haben Kinder und Jugendliche 75% mehr Zeit mit Online-Spielen verbracht.
Corona war eine absolute Ausnahmesituation,
sagt Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Mit Kindern, die zu Hause waren, mit Eltern, die von zu Hause aus gearbeitet haben und sich oftmals tatsächlich keine andere Möglichkeit sahen, als die Kinder irgendwie vor dem Tablet zu parken. Das darf aber kein Dauerzustand sein.
Sie glaubt, dass die Digitalisierung auch für Kinder gut sein kann. Und trotz großem Verständnis, dass Eltern zwischen Homeschooling und Homeoffice keinen Kopf für neue Online-Regeln hatten, muss sich das bald ändern, meint Ludwig.
Umgang mit dem Internet als Ganze muss man aber lernen. Wir schwimmen, Radfahren und das einmal eins. Und ich sage immer ganz platt, sie werfen ihr Kind auch nicht einfach in den Pool und sagen, schwimm.
Ins Schwimmen geraten in digitalen Fragen häufig die Eltern selbst. Deshalb hat Daniela Ludwig zusammen mit Dorothee Bär eine Kampagne gestartet. Flyer und Plakate sollen an Eltern in Schulen und Kinderarztpraxen verteilt werden.
Diese Kampagne soll sensibilisieren, nicht belehren. Sie soll das Bewusstsein schaffen und sie soll einfach mal zum Hinterfragen des eigenen Verhaltens anregen.
Neu sind die Ratschläge nicht und sie bleiben sehr allgemein. Eltern als gute Vorbilder, die auch mal das Handy zur Seite legen.
Ein Bericht von Birte Sönnigsen. Es ist die 5. Säule der 5 Glaubenssäulen des Islam, die Pilgerfahrt nach Mekka. Jede gesunde, volljährige muslimische Person soll das einmal im Leben gemacht haben, eine religiöse Pflicht, die im Koran verankert ist. Der Hadsch kann nur in ganz bestimmten Tagen durchgeführt werden und deshalb staut es sich dann vor Ort jedes Jahr. Heute hat der Hadsch unter besonderen Umständen begonnen. Corona-bedingt dürfen nur wenige nach Mekka pilgern und schon im Vorfeld galten für die ausgewählten Gläubigen strenge Bedingungen. Carsten Kühntop.
Eine Massenveranstaltung wird zu einem Mini-Ereignis wegen der Corona-Pandemie. Der zuständige saudische Minister Mohammed Salah bin Taha Bentin.
Ich möchte bestätigen, dass es das Königreich Saudi-Arabien Muslimen aller Nationalitäten und Ideologien ermöglichen möchte, die 5. Säule der 5 Glaubenssäulen des Islam zu erfüllen. Die internationalen Gesundheitsumstände zwangen uns dieses Jahr zu diesem außergewöhnlichen Hadsch.
Von den Gläubigen, die nun am Hadsch teilnehmen dürfen, sind 30% Saudis. Ausgewählt wurden Menschen, die im Gesundheitsbereich oder bei den Sicherheitskräften arbeiten und eine Corona-Infektion überstanden haben. Ihre Teilnahme am Hadsch sei ein Zeichen der Wertschätzung ihres Einsatzes bei der Bekämpfung des Virus, so die Regierung. Die anderen 70% sind Ausländer, die im Land leben und arbeiten und aus 160 Ländern stammen. Menschen wie Hakan, ein Lehrer aus der Türkei, der in Riad unterrichtet und sein Glück kaum fassen kann.
Gott sei Dank ist dies ein sehr besonderes Jahr und ein sehr besonderes Ereignis. Wir sind so glücklich und aufgeregt, dabei sein zu dürfen. Das ist für uns sehr wichtig und wir danken Gott für dieses Geschenk.
Über die beiden wichtigsten heiligen Stätten des Islam zu wachen, Die Moscheen in Mekka und in Medina ist für das saudische Königshaus eine Quelle politischer Legitimität. Den Hadsch abzusagen, wäre einem Gesichtsverlust gleichgekommen. Stattdessen wollen die saudischen Behörden nun ein detailliertes Hygienekonzept umsetzen. Sari Asiri vom Gesundheitsministerium.
Wir stellen sicher, dass die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung auf dem höchsten Niveau sind. Händedesinfektion, Gesichtsmasken, Abstand halten und die Pilger erhalten Gesundheitsratschläge, während sie in den Bussen sind, bis sie die Quarantänegebiete in Mekka erreicht haben.
Vor der Anreise hatten die Pilger eine 7-tägige Quarantäne einzuhalten. Nach der Ankunft in Mekka folgten weitere 4 Tage in Quarantäne. Jeder muss seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Die Kaaba, das quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee, darf nicht berührt werden. Und für die rituelle Steinigung des Teufels dürfen nur sterilisierte Kiesel verwendet werden, die bereits jedem Pilger in einem Tütchen übergeben wurden. Die große Pilgerfahrt Hajj als Mini-Event und die Umra, die kleine Pilgerfahrt, dieses Jahr wegen Corona komplett gestrichen. Der saudischen Wirtschaft entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von etwa 12 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie hat das Land härter getroffen als andere in der Region. Zu den derzeit 266.000 registrierten Infektionen kommen täglich 3.000 bis 4.000 neue Fälle hinzu. Das Königreich reagierte mit einem harten Lockdown und würgte damit seine Wirtschaft ab, die wegen der niedrigen Ölpreise ohnehin schon hart gebeutelt war.
Carsten Kühntop. Weil es zu wenig Flüchtlingsunterkünfte gibt, bilden sich in und um Paris immer wieder Zeltlager, in denen Flüchtlinge unter Bedingungen leben, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als menschenunwürdig bewertet wurden. Für eine Zeit halten sie an, dann werden sie von der Polizei aufgelöst. So passiert auch heute wieder, als es die Migranten in einer Zeltstadt im Vorort Aubervilliers traf. Sabine Wachs.
Stop pushing. Hört auf zu schieben, schreit ein Polizist in sein Megafon. Polizei und Migranten stehen sich direkt gegenüber. Mit Schutzschildern versuchen die Polizisten, die jungen Männer zurückzudrängen und gehen dabei unverhältnismäßig hart vor. Es gab eigentlich keine Spannungen. Die Menschen waren ruhig. Dann kam die Polizei und hat sie in eine Straße gedrängt, damit sie nicht alle gleichzeitig auf die Busse stürmen. Die Polizei wollte die Situation wohl kontrollieren, hat die Menschen aber dann zusammengepfercht wie Vieh, sagt Sondi. Die junge Frau gehört zum Verein Solidarité Migrant Wilson, der die Menschen in den Camps unterstützt, sie zum Beispiel mit Essen oder auch Hygieneartikeln versorgt. Auf der Avenue Victor Hugo im Pariser Vorort Aubervilliers stehen mindestens 10 Busse. Sie sollen die Menschen in Notunterkünfte bringen, meist Turnhallen im Pariser Umland.
Ich habe nicht gedacht, dass die Menschen leben sowas,
sagt Nematullah Bahar. Der 19-jährige Afghane ist seit fast einem Jahr in Frankreich. 2 Monate lang hat er mit rund 1.500 anderen Menschen dicht an dicht in kleinen Zelten am Kanal Saint-Denis gelebt.
Sehr schwierig. Ja, manchmal kommt hier Essen, manchmal nicht.
Außerdem gibt es keine Duschen, keine Toiletten, nur wenige Stellen mit fließendem Wasser. Menschenunwürdig und erniedrigend, so bezeichnet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Situation in den sich immer wieder bildenden Camps in Paris und anderen großen Städten. Erst Anfang Juli hatte das Gericht Frankreich für seinen Umgang mit Migranten verurteilt. 2013 hatten 3 Männer Klage eingereicht, da sie monatelang auf der Straße leben mussten. In den letzten 7 Jahren hat sich die Situation kein Stück verändert, sagt Pierre-Henri, Leiter der Hilfsorganisation France Terre d'Asile.
Wenn Sie
140.000 Asylbewerber haben, aber nur 85.000 Plätze in Unterkünften und wenn es dann 20 Monate dauert, die Anträge zu bearbeiten, bleibt das Problem und viele Menschen bleiben auf der Straße. Es geht darum, dass alle, die hier sind, erst einmal unter menschenwürdigen Bedingungen untergebracht werden müssen. Das heißt lange nicht, dass alle, die hier sind, auch bleiben können. Von den rund 1.500 Menschen, die vom Zeltcamp in die Notunterkünfte gebracht werden, werden wohl nur wenige Asyl in Frankreich bekommen. Viele, wie zum Beispiel der junge Afghane Nematullah Bahar, sind schon in anderen europäischen Ländern registriert. Sie können in Frankreich deshalb erst einmal keinen Asylantrag stellen. Trotzdem steigt Nematullah Bahar in den Bus.
Ich möchte hier in Frankreich bleiben, Schule gehen. Was noch anderes, ja? Leben.
Gefühlt, sagt Pierre-Henri, sei es die 300. Räumung in den vergangenen 5 Jahren. Es sei immer das gleiche Spiel. Es wird geräumt und dann geht es wieder von vorne los. Gehen Sie in einem Monat wieder hierher und die Situation wird wieder dramatisch sein. Erst Ende letzten Jahres hatte die Stadt Paris 2 große Zeltcamps im Norden der Stadt geräumt. Es war ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn solange es kein effizientes Aufnahmesystem in Frankreich gibt, solange Stadt und Regierung keine praktischen Antworten auf die drängenden Fragen der Migration gefunden haben, werden immer wieder neue Camps entstehen.
Ein Bericht von Sabine Wachs. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau mit Christoph Wittelsbürger.
Guten Abend. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der den Einsatz von Leiharbeitern in der Fleischindustrie verbietet. Viele Kommentatoren finden, dass es längst überfällig gewesen sei, neue Arbeitsschutzregeln aufzustellen. Bedarf es immer erst einer Katastrophe, damit derartige Missstände angegangen werden, kritisiert der Nordbayerische Kurier. Und sind die Menschen in den Fleischfabriken weniger wert als andere? Letzteres würden wohl die meisten Menschen verneinen, doch oft sind in der Debatte Äußerungen gefallen, die in diese Richtungen gingen. Umso wichtiger ist es, sich vehement gegen Ausbeutung auszusprechen. Menschen dürfen niemals Objekte werden, die nach ökonomischem Nutzen behandelt werden. Wer bessere Arbeitsbedingungen unterstützen will, muss sich zum Beispiel nach Bioprodukten durchfragen, meint die Sächsische Zeitung aus Dresden. Doch die Erfahrung zeigt, dass beim Bezahlen oft die Solidarität, ein selten gewordenes Wort, mit den Erzeugern endet. Über sie wird am liebsten nicht nachgedacht, so wenig wie über Erntehelfer, Schiffsbesatzungen, Minenarbeiter und Reinigungskräfte. Bis zuletzt hat die Fleischindustrie versucht, das aus ihrer Sicht Schlimmste zu verhindern, moniert die Neue Osnabrücker Zeitung. Jetzt kommt alles noch viel schlimmer. Der Kabinettsbeschluss geht weit über das notwendige Verbot der Werkverträge in Schlachthöfen hinaus. Die gesamte bisherige Art der Produktion steht auf dem Prüfstand. Die fetten Jahre, so scheint es, sind vorbei. Der Reutlinger Generalanzeiger findet, dass mit dem Verbot den Betrieben jegliche Flexibilität geraubt werde. Besser wäre es, den Unternehmen Spielräume zu geben, die alle Vorgaben einhalten und das Wohl der Mitarbeiter und der Tiere im Auge haben. Dass Arbeitsminister Hubertus Heil steigende Preise als hohle Drohung der Branche abtut, ist falsch. Fleisch ist so billig, weil die Rahmenbedingungen in der ganzen Wertschöpfungskette unzumutbar sind. Fleisch muss teurer werden. Nun zu einem anderen Thema. Der angekündigte Abzug von rund 12.000 US-Soldaten stößt in Deutschland auf Kritik. Schlimmer geht's immer bei Donald Trump, kommentiert der Münchner Merkur. Jetzt übersteigt auch sein angekündigter Truppenrückzug aus Süddeutschland die größten Befürchtungen. Und fast nichts davon ergibt Sinn. Der wirtschaftliche Schaden für die Region ist enorm. Die Aktion wird viel Geld kosten, mutmaßt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hauptquartiere in Umzugswagen sind nur bedingt abwehrbereit. Den Schaden, der mit dieser Aktion in der NATO bis nach Peking sichtbar angerichtet wird, erkennen in Washington nicht nur Außen- und Sicherheitspolitiker der Demokraten. Vielleicht siegt im Kongress, selbst kurz vor der Wahl, doch noch die Vernunft. Und das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Cengiz Üner.
Danke, Christoph Wittelsbürger. Damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören bei uns in unserer App, der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht.